Willkommen zum zweiten Lebensfreude-Online-Kongress. Lieber Fabian Wollschläger, grüß dich.
Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, ich finde es besonders schön, dass du hier bist, weil, wie ich jetzt ja schon von dir erfahren habe, ja, ist so Interviews geben nicht so das, was bei deiner Liste ganz oben steht, zumindest von den Dingen, die du wirklich gerne tust. Du bist eher so der Mann hinter den Kulissen. Du schreibst Bücher, gibst aber auch Seminare, habe ich gesehen, und hältst unheimlich tolle Vorträge. Ja, wie gesagt, schön, dass du da bist. Vielleicht magst du noch ein bisschen selber was zu dir sagen.
Ja, gerne. Ich bin Fabian Wollschläger, bin 28 Jahre alt, würde mich beruflich als Autor bezeichnen. Ich mache vielerlei Dinge, vielerlei Projekte. Am liebsten und am meisten schreibe ich allerdings, habe mittlerweile 15 Sachbücher und Ratgeber veröffentlicht, im weitesten Sinne über das Thema Spiritualität, anfangs auch noch stark mit Persönlichkeitsentwicklung, mittlerweile eher die Entwicklung von der Verstrickung der Persönlichkeit, so zu nennen. Ja, habe jetzt begonnen, Romane zu schreiben. Bis da das erste veröffentlicht wird, dauert es aber noch einige Zeit. Und ab und zu halte ich und auch sehr gerne auch Interviews zu dem Thema Spiritualität, ja.
Und du hast gerade ein neues Buch veröffentlicht, Die Rückkehr zu dir heißt es. Um was geht es da genau?
Eigentlich fasst es sehr gut das zusammen, was ich gerade kurz angedeutet habe. Es steht etwas im weitesten Sinne im Kontrast zu meinen anderen Büchern, in denen es sehr viel um Glaubenssätze geht, um die eigene Erkenntnis und den Umgang mit Gedanken, mit Gefühlen, mit inneren konditionierten Strukturen aufgrund seiner Persönlichkeit, des Egos, wie es auch häufig genannt wird, wie man das erkennt und bei Bedarf auch regulieren, verändern kann. Darum ging es in den ersten 14 Büchern so in etwa. Und in dem 15. und letzten Buch geht es vielmehr darum, diese innersten Strukturen in ihrer Tiefe, in ihrem Kern zu erkennen und dann nicht mehr zu versuchen, sie zu verändern, sondern sich davon zu distanzieren. Also ich unterscheide da zur Vereinfachung, damit es etwas greifbarer wird. Dann, wie bereits gerade gesagt, zwischen Persönlichkeitsentwicklung, was häufig, glaube ich, heutzutage noch etwas auch mit Spiritualität verwechselt wird, zumindest meiner Definition nach, und der Entstrickung von der Persönlichkeit, was eigentlich das Gegenteil ist. Das heißt, zu erkennen, wer bin ich, indem man erkennt, wo ist der Unterschied zwischen meinem wahren Wesen und meiner Persönlichkeit, diesem Selbstbild von diesem Ich, diesem Ego, was wir meistens im Alltag von uns haben.
Und wo ist da der Unterschied, deiner Meinung nach?
Ich habe versucht und das auch, ich kann es selbst kaum bewerten, wie sehr es gelungen ist. Ich habe es versucht, in über 200 Seiten zusammenzufassen und hatte da schon Schwierigkeiten mit. Das jetzt auf wenige Sätze runterzubrechen, ist umso schwieriger. Ich glaube, dass jeder von uns ein Bild von sich hat, was wir in seinem einfachsten Sinne Ich nennen, diese großen drei Buchstaben. Alles in unserem Leben dreht sich letztlich um diesen Mittelpunkt Ich. In spirituellen Lehren wird es auch häufig Ego genannt. Ego bedeutet ja letztlich nichts anderes als Ich. Nur verwende ich beispielsweise auch in meinem letzten Buch bewusst den Begriff Ich statt Ego, weil bei dem Ego, gerade in der spirituellen Szene, passiert es uns häufig, dass wir, wenn wir es Ego nennen, nur als einen kleinen Anteil in unserer Persönlichkeit ansehen, wenn wir beispielsweise getriggert werden, besonders vermeintlich negative Gefühle erfahren, dass da wieder das Ego aktiv wird. In Wahrheit ist dieses Selbstbild, was eben nicht unserem wahren Wesen entspricht, aber viel, viel mehr als nur dieser kleine Anteil, der ab und zu getriggert wird. Eigentlich, wenn wir nicht gerade sehr bewusst sind, sind wir zu 99,99% in unserem Alltag von diesem Ich-Ego vereinnahmt. Und wenn wir allerdings diesen Unterschied erkennen zwischen, nennen wir es das wahre Wesen, einfach mal bewusstes Sein, dieser Zustand reinen bewussten Seins und den Abstand dazu zu der Persönlichkeit, dann finden wir dazwischen einen Raum, in dem wir all das haben, was wir Liebe, Frieden, Freude, Leichtigkeit, mit all diesen Begriffen metaphorisieren. Und ja, diesen Raum zu finden, darum geht es unter anderem in dem letzten Buch.
Jetzt sind wir ja doch in einer sehr spannenden Zeit angekommen. Wie geht es dir denn als, sag ich mal, auch eher so introvertiertes Wesen in dieser aktuellen Zeitqualität?
Also zuallererst muss ich dazu sagen, ich bin kein spiritueller Meisterguru oder so etwas. Ich bin auch nicht jemand, der alles, was er in seinen Büchern beschreibt, makellos tagtäglich in jeder Situation anwenden kann. Im Gegenteil, also ich erfahre auch noch heute sehr regelmäßig große Herausforderungen in meinem Leben und habe je nach Schwere der Situation auch Schwierigkeiten, teilweise Dinge, die ich selbst beschreibe in meinen Büchern, auch im praktischen Alltag, dem Endgegner, sage ich mal, oftmals anzuwenden. Jetzt habe ich aber die glückliche Lage, je nachdem, wie man es betrachtet, glücklich, dass ich als Autor recht oft vor diesen Dingen flüchten kann, beziehungsweise ich kann, wenn ich möchte, mich sehr weit abgrenzen von dieser Welt, die du gerade, glaube ich, beschreibst, in der wir jetzt beispielsweise mit Corona etc. auf sehr viele Schwierigkeiten stoßen können. Nichtsdestotrotz versuche ich mich natürlich nicht vollständig davon abzuschotten. Aber wenn ich dann mal bewusst diesen Schritt in diese Welt gehe, wo all das auf mich wartet, ist es, glaube ich, wie bei jedem anderen Menschen auch häufig von der Tagesform abhängig, inwieweit mich das belastet oder nicht. Aber ich versuche in den eben schon versucht beschriebenen Zustand dieses bewussten Seins dann immer wieder zurückzukommen. Ich schaffe es definitiv nicht, den ganzen Tag darin zu sein. Aber ich glaube, wenn man das häufiger praktiziert, sich häufiger daran erinnert, dann wird dieser, nennen wir es zeitlicher Abstand zwischen etwas belastet mich, weil ich mich vollkommen davon vereinnahmen lasse und ich finde wieder zurück zu mir. Dieser zeitliche Abstand wird schrittweise geringer. Und deswegen im Großen und Ganzen, um die Frage zu beantworten, es trifft mich schon manchmal, das kann ich auch nicht verneinen, aber ich habe mittlerweile einen Umgang gefunden, besser damit klarzukommen.
Wie kann man sich denn deinen Alltag eigentlich so vorstellen?
Um ehrlich zu sein, wahrscheinlich für die meisten recht langweilig. Ich bin nach wie vor, auch da muss ich noch dran arbeiten, wahrscheinlich ein Workaholic. Ich arbeite sehr viel, weil ich meine Berufung leben darf. Was aber nicht heißt, dass es keine Energie kostet. Ich schreibe von früh morgens bis manchmal teilweise spät in die Nacht. Ich bin eigentlich immer oder nicht immer, aber doch fast immer mit den Gedanken beim Schreiben. Ich liebe es einfach zu sehr. Ich möchte mich auch gar nicht zu sehr davon entfernen. Und von dem her sieht mein Alltag eigentlich nicht so spannend aus. Also um ehrlich zu sein, die meiste Zeit des Tages liege ich im Bett, weil ich muss mich sehr wohlfühlen, um, glaube ich, für mich das meiste an Potenzial rauszuholen. Und das ist bei mir im Bett. Da habe ich meine Ruhe. Ich liege schön weich, ja, und dann liege ich die meiste Zeit im Bett und schreibe tatsächlich. Und wenn ich mal nicht schreibe, führe ich unter anderem Interviews.
Ich finde es mega spannend, danke, dass du das mit uns teilst. Das ist ja doch auch was sehr Persönliches, aber da ja das Motto des diesjährigen Online-Kongresses ja ist, dein Kraftpaket für das neue Jahr, ist es natürlich auch für alle Zuschauer und Zuschauerinnen total spannend, zu erfahren, ja, wo fühlen wir und auch andere uns denn jetzt gerade im Moment am wohlsten? Und wenn es bedeutet, den ganzen Tag im Bett zu schreiben, ja, dann ist das doch auch eine schöne Inspiration, vielleicht für alle, die das gern tun würden, aber es noch nicht tun.
Ja, ich habe für mich herausgefunden, ich glaube, es ist immer, wenn ich nur eine Weisheit, egal in welcher Situation, ob das jetzt in so einem Interview, wenn es ein persönlicher Rat mit Freunden, wenn ich mich beschränken müsste auf eine einzige simple Weisheit, führt es mich immer wieder dahin zurück zu sagen, dass die Wahrheit oder das, was dir gut tut oder irgendeinen positiven Begriff kannst du dafür einsetzen, immer in der Mitte liegt. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass mein Arbeitsalltag im Bett stattfindet. Das klingt komisch, aber ich habe es gerade erklärt. Ich glaube, man kann es verstehen. Nichtsdestotrotz merke ich auch immer wieder, in Phasen, in denen ich dankenswerterweise sehr viel schreiben darf, weil wenig anderes ansteht, Zieht es mich aber dann auch immer wieder zu der anderen Seite, wir leben ja in einer polaren Welt. Als Autor ist man auch sehr mit sich alleine, was sehr schön ist, vor allem für mich. Aber irgendwann zieht es mich dann auch wieder raus zu Menschen, dann möchte ich wieder mehr mit Menschen direkt zusammenarbeiten etc. Und deswegen, du hast eingangs erwähnt, tendenziell bin ich eher nicht so der Interviewmensch, glaube ich, aber ab und zu bin ich auch sehr dankbar dafür. Und um auf deine Äußerung zurückzukommen, deswegen habe ich es eigentlich nur gesagt, dieses Kraftpaket, meiner Erfahrung nach, gewinnt man häufig so in der Mitte zwischen beispielsweise in sich sein, aber auch in Kontakt mit der Außenwelt stehen.
Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Und vor allem, ich glaube, es schauen auch viele Leute zu, die so ähnlich sind wie wir, dass sie so spüren, wir sind alle so ein bisschen anders. Ja. Viele sind hochsensibel und spirituell und ja, einfach anders als ganz viele andere Menschen da draußen. Und das bedeutet auch immer wieder, dass wir eben auch anders leben dürfen, um uns wohlzufühlen. Bei mir ist das auch so, dass ich total gerne in Gesellschaft bin, ne? Und auch so gerade mit so meinen Soul Brothers und Soul Sisters zusammen. Und dann merke ich auch, wie froh und dankbar ich bin, hier so in meinem eigenen Space wieder sein zu können, so in meiner eigenen Cloud, meine eigene Musik zu hören, ohne immer zu schauen, wie geht's den anderen gerade? Gibt's irgendwas, was ich tun kann, dass es ihnen noch besser geht? Also quasi so diese Hinwendung zum anderen dann einfach nicht mehr stattfindet, weil ich so wieder ganz bei mir bin. Das kenne ich auch gut. Und was mir jetzt gerade eben auch noch als Impuls kam, weil du eben ja auch im Bett arbeitest, es gibt auch ganz viele Selbstständige, die sind ja auch unglaublich aktiv in ihrer Selbsterforschung und Selbstauslebung und kommen hier nie zur Ruhe. Und das kenne ich zum Beispiel auch, so dieses, nee, jetzt bleibe ich eben nicht mehr liegen, sondern ich muss jetzt funktionieren, ich muss jetzt dieses, was da durch mich wirken will, umsetzen. Und ich denke, da ist eine große Chance, wirklich nochmal reinzuspüren, so wie du das ja scheinbar auch gemacht hast. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, mein Wirken doch noch angenehmer zu gestalten, ohne so getrieben zu sein?
Ja, da kann ich auch gerne noch einige persönliche Erfahrungen
beitragen.
Ich habe schon beide Extreme oder auch generell viele Extreme in meinem Leben erfahren dürfen. Und dieses andere, dieses sehr stark nach außen orientierte Funktionieren, das Gegenteil von diesem, ich habe meinen angenehmen Wohlfühlalltag im weichen Bett, das habe ich die meiste Zeit meines Lebens sogar eigentlich gelebt. Ich bin erst vor 3 Jahren Autor geworden, wenn man Autor, wenn man das so bezeichnen kann, und habe erst vor 6 Jahren zur Spiritualität gefunden oder begonnen, mich dann näher mit zu beschäftigen. Und davor die Jahre zwischen, oder eigentlich seit etwas nach meiner Pubertät bis vor 6 Jahren habe ich das genaue Gegenteil gelebt. Also als Jugendlicher habe ich mich total im Leistungssport verloren. Danach habe ich mich total im Job verloren. Ich habe eine Ausbildung zum Versicherungs- und Finanzkaufmann gemacht. Aufgrund meiner eigenen Vergangenheit aus der Kindheit, wir haben stark in unserer Familie einen finanziellen Mangel gelebt. Und diesen Mangel wollte ich immer schon kompensieren durch äußere materielle Fülle, konnte das damals noch nicht so recht zuordnen alles und war deswegen dieser klassische Karrieremensch. Ich wollte als Versicherungskaufmann in der Finanzbranche, war ich wirklich dieser Stereotyp, Hauptsache viel verkaufen, viel Geld verdienen, dann wirst du schon irgendwann glücklich. Ich habe dann schon Ende der Ausbildung begonnen, mich nebenbei selbstständig zu machen, auch im Verkauf und in der Finanzbranche. Und ich erinnere mich noch, wie ich teilweise morgens um 5 Uhr aufgestanden bin. Dann bin ich, weil ich da auch noch sehr reduziert auf mein Äußeres war, ich habe Kraftsport gemacht, bin ich sehr exzessiv auch um 6, 7 Uhr zum Fitnessstudio gefahren, habe dort sehr, sehr hart trainiert und bin dann von da aus direkt, habe mich geduscht, von da aus direkt zu meiner Arbeit gefahren, habe da dann normal die 8, 9, 10 Stunden gearbeitet im Innen- und Außendienst und abends, wenn ich wiedergekommen bin, habe ich mich noch um meine nebenberufliche Selbstständigkeit gekümmert, auch in der Finanzbranche und das habe ich tagtäglich gemacht und auch am Wochenende und ich kenne diese beiden Extreme. Und aber um wieder auf das zurückzukommen, was ich eben schon erwähnt habe, auch das andere Extrem, was ich heute leben darf, führt mich trotzdem immer wieder zurück zur Mitte. Also ich glaube, ja, dass da häufig so die beste Lösung liegt.
Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, du als Versicherungskaufmann im Außendienst. Ich stelle mir gerade auch so eine andere Frisur vor.
War also auch äußerlich das komplette Gegenteil tatsächlich von heute. Es hat sich irgendwie, obwohl bei den meisten ist es ja so, dass irgendwann so dieser innere Umschwung kommt, der sich dann äußerlich manifestiert. Bei mir war es etwas andersherum. Ich habe vor 6 Jahren meine heutige Frau kennengelernt. Ich war dort noch dieser Stereotyp, von dem wir gerade gesprochen haben. Hauptsache Geld verdienen, Karriere machen. Und dann habe ich meine Frau kennengelernt, die das Gegenteil war. Sie war schon für ihr Alter sehr reif, hatte sich schon viel mit sich selbst beschäftigt. Und ohne mich dazu zu drängen, aber einfach, weil ich sie geliebt habe und mit ihr zusammengelebt habe, habe ich in diese neue oder andere Welt gefunden, habe dadurch wieder näher zu mir selbst gefunden. Ich habe aber damals begonnen, um sie zu beeindrucken, erstmal mit äußeren Veränderungen, wie beispielsweise, ich habe damals geraucht, ich habe mit dem Rauchen dann erstmal aufgehört. Dann habe ich damals extrem viel Fleisch zum Beispiel und andere, ich sag mal, minderwertige Lebensmittel und all sowas konsumiert, die häufig dazu geführt haben, dass ich oft krank war. Mit diesen Sachen habe ich erst aufgehört, um sie zu beeindrucken, habe dann gemerkt, hey, ich fühle mich viel besser. Vielleicht gibt es ja auch noch andere Dinge in meinem Leben, in denen ich nicht die Weisheit mit allen Löffeln gefressen habe, wie ich es damals immer dachte. Und habe dann auch mal diese anderen Veränderungen ausprobiert. Und so habe ich dann langsam quasi von außen nach innen zu mir gefunden.
Also du bist ja unwahrscheinlich selbstreflektiert, muss man sagen. Es ist auch schon fast amüsant zu beobachten, wie du dich selbst quasi auch beschreibst. Finde ich echt toll. Also das können die wenigsten. Wie bist du denn dazu gekommen? Weil ich denke, so beim Leben auf der Überholspur nimmt man sich selbst gar nicht so sehr wahr, oder?
Ja, absolut. Ich glaube, dass Selbstreflexion eine unheimlich wichtige Fähigkeit ist, um wieder näher zu sich selbst zu finden. Ich glaube aber auch, dass wir alle diese Fähigkeit besitzen und einfach wieder Schritt für Schritt zu ihr zurückfinden dürfen. Ich habe das dankbare Glück, also ich empfinde nichts von dem, was ich in meinem Leben erreicht habe, in Anführungsstrichen, als absolut eigene Leistung. Ich habe das Gefühl, wenn ich mein Leben reflektiere, dass ich oft Glück hatte, auf Dinge gestoßen worden zu sein, wie zum Beispiel durch meine Frau. Und ich habe auch das Glück, in Anführungsstrichen, es hat sich zwar über 2 Jahrzehnte in meinem Leben komplett konträr angefühlt, aber als ich sehr jung war, wurde bei mir Asperger diagnostiziert. Das heißt, ich bin, also letztlich ist es nur eine Diagnose und ein Etikett. Nichtsdestotrotz offenbart das schon eine gewisse Tendenz, die ich auch offensichtlich in mir habe. Das hat mich die meiste Zeit meines Lebens sehr belastet. Also ich hatte von Kind an sehr Schwierigkeiten, zu meinen eigenen Gefühlen zu finden und dazu auch zu stehen. Ich habe mich als Kind vor allem extrem stark wie ein Außerirdischer gefühlt. Du hast eben dieses Anderssein schon angesprochen. Das war immer das zentrale Thema in meinem Leben. Und dadurch, dass ich damals, also wirklich von der frühesten Kindheit an bis zum Beginn der Pubertät circa, war ich immer der Außenseiter. Also ich war der Außenseiter von den Außenseitern. Dadurch andererseits hatte ich auch immer sehr viel Platz und Zeit, um eben viel zu reflektieren. Einerseits die Gesellschaft, andererseits mich selbst. Und als ich dann so um die Pubertät rum langsam durchblickt habe, wie man funktionieren muss, um in der Gesellschaft integriert zu werden, habe ich dann daraufhin das andere Extrem gelebt, von dem ich eben erzählt habe. Aber eben dadurch, dass ich immer anders war und nie so wirklich reingepasst habe, auch heute teilweise noch das Gefühl habe, hatte ich immer sehr viel Raum für diese Reflexion. Und ich glaube, das kam mir sehr entgegen. Und davon leben auch meine Bücher beispielsweise heutzutage.
Also du warst mehr so der Beobachter, kann man auch sagen, ne?
Ja, das bin ich heute tatsächlich auch noch, ja.
Was bist du für ein Sternzeichen?
Löwe.
Aha, okay, der Löwe ist aber normalerweise nicht so der Beobachter, sondern eher der, der auf der Bühne steht, ne? Wobei, du stehst ja auch immer wieder auf Bühnen, auch wenn du es gar nicht so magst.
Ja,
dein Sternzeichen anzutreiben.
Ich habe auch diese Seite in mir, also auch eine ganz andere Seite, aber wohler fühle ich mich tatsächlich in dem Gegenteil, ja.
Aszendent?
Das weiß ich nicht.
Der ist ja ins Aszendent wahrscheinlich sehr aktiv bei dir. Vielleicht Jungfrau oder so. Jemand, der dann doch eher abwartet, was passiert, bevor er auf die Bühne rennt, wenn er sich dann sicher fühlt. Fabian, was schafft dir denn im Moment eigentlich die meiste Lebensfreude?
Das Schreiben. Also, auch leider langweilige Antwort, aber seit 3 Jahren, seitdem ich das Schreiben zu mir gefunden hat, auch da, also ich habe, wie eben schon erwähnt, ich habe immer das Gefühl, dass die Dinge, die wichtig für mich sind, zu mir finden. Ich glaube, dass es bei uns allen so ist, dass es viel mehr um das Erkennen geht dahinter oder wie wir Dinge wahrnehmen, wie wir dann damit umgehen. Und das Schreiben hat vor 3 Jahren zu mir gefunden und ich liebe es abgöttisch und bin unheimlich dankbar, noch heute jeden Tag dafür, dass ich fast jeden Tag schreiben darf. Und das ist auch etwas, Schreiben hat extrem viel mit Selbstreflexion zu tun, unabhängig davon, ob man jetzt Sachbücher über Spiritualität schreibt. Selbst wenn man Thriller oder Horror-Stories schreibt, glaube ich, man schöpft es letztlich ja immer aus sich selbst. Und ja, ich liebe einfach das Schreiben und ich kann es auch jedem empfehlen, selbst wenn man nicht Autor werden möchte. Das ist ja auch, gibt ja auch viele Methoden im Bereich der Spiritualität, sowas wie Journaling oder so etwas oder seine eigene Biografie mal aufzuschreiben, solche Praktiken. Ich habe schon einige Menschen erlebt, bei denen das Wunder gewirkt hat. Und falls du, lieber Zuhörer oder Zuschauer, das noch nicht probiert hast, kann ich das auf jeden Fall mal empfehlen. Ich glaube, das Schreiben für uns alle etwas Wunderbares bereithalten kann. Ich sage auch immer gerne, selbst wenn ich mit meinen Büchern keinen einzigen Leser erreicht hätte, wäre es trotzdem das Wertvollste in meinem Leben gewesen, nach meiner Frau natürlich, weil einfach es so viel mit mir selbst gemacht hat, mich nochmal selbst besser gezeigt hat. Ich habe mich selbst viel besser verstanden und ich glaube, das Schreiben, es ist eine Form von Magie, so betrachte ich das zumindest. Und diese Magie hält das Schreiben für jeden bereit.
Naja, so langweilig war die Antwort jetzt gar nicht. Du bist ja auch nicht der Erste, den ich das frage. Und was ganz erstaunlich ist, ist so jetzt auch so rauszufinden, dass Lebensfreude ganz viel damit zu tun hat, seine innere Bestimmung und auch Berufung tatsächlich zu leben. Jetzt warst du früher eben Versicherungskaufmann auf der Überholspur. Wie kam denn das Schreiben zu dir vor 3 Jahren? Wie hat es begonnen?
Ich hole noch mal ganz kurz davor aus, damit man das etwas besser im Kontext versteht. Ich habe in meiner Ausbildung zum Versicherungskaufmann meine heutige Frau kennengelernt und dann begann dieser langsame Wandel. Und zum Ende der Ausbildung wusste ich noch nicht, was meine Berufung ist und wo meine Richtung hingeht. Ich wusste allerdings, ich möchte nicht mehr weiter angestellt sein, zumindest so, wie ich es damals war. Ich habe bis heute leider auch noch teilweise ein bisschen ein Autoritätsproblem und lasse mich nur ungern und schwer untergraben und hatte das Gefühl, da einfach damals sehr eingesperrt zu sein, eingeschränkt in meinen Möglichkeiten. Und deswegen habe ich dann noch die Ausbildung mit Ach und Krach beenden können. Aber danach habe ich mich direkt in die Selbstständigkeit geworfen, habe da auch verschiedenste Dinge ausprobiert, auch wieder immer noch in diesem anderen Extrem, auch damals extrem viel gearbeitet. Ich wollte eine Modemarke gründen. Ganz am Anfang habe ich auch noch Finanzprodukte verkauft, weil ich das halt konnte und kannte. Habe verschiedenste Sachen ausprobiert, dann noch im Vertrieb vieles. Habe mir immer sehr viel Mühe gegeben, sehr viel Energie, Zeit und Geld investiert, aber außer Luft und Liebe blieb am Ende irgendwie nie was übrig. Und dann musste ich zwangsweise mich doch wieder mit einem Angestelltenverhältnis anfreunden, habe dann einen Job gesucht und habe dann aber im Angestelltenverhältnis für mich meinen Traumjob damals gefunden. Das war als Content-Marketing-Manager in einem recht renommierten Unternehmen. Und das war bis heute, sage ich das noch, ein absoluter Traum. In einem sehr jungen Team, sehr dynamisch, so wie man das manchmal aus Filmen kennt, von Startups oder so aus Amerika. Ganz anders als jetzt das klassische konservative Unternehmen hier in Deutschland zum Beispiel.
Also wenn du in die Bürotür reinkamst, gab es erstmal einen frisch gepressten O-Saft und du wolltest auch erstmal Yoga machen.
Genau so in diese Richtung, ja. Es war wirklich super cool. Und ich durfte da dann auch recht schnell vom Content Producer zum Content Marketing Manager aufsteigen, was auch damals diesem Karrierestreben sehr entgegenkam. Allerdings mit mehr Macht in Anführungsstrichen kommt dann eben auch immer mehr Verantwortung. Und dazu war ich damals nicht bereit. Und dann habe ich auf einmal Migräne bekommen. Und davor dachte ich immer, ich kannte Migräne nur aus diesen Doku-Soaps und so. Ich dachte immer, die Leute stellen sich an, das sind so ein paar Kopfschmerzen, die man als Ausrede für irgendwas benutzt. Ja, und dann habe ich erfahren, dass das doch ganz anders sein kann. Und diese Migräneanfälle wurden immer stärker, immer häufiger. Und irgendwann musste ich, obwohl ich, glaube ich, relativ hart im Nehmen war, sagen, ich kann so nicht mehr. Und es war offensichtlich wegen dem Job. Und dann musste ich mein, also das war, es klingt, es lässt sich jetzt so leicht sagen, aber es war damals so extrem hart für mich. Ich musste meinen Traumjob, von dem ich wusste, eine solche einzigartige Möglichkeit bekomme ich nie wieder. Und ich habe mich vollständig mit dem Job identifiziert. Ich war dieser Job und ich war für mich auch nichts anderes. Und den musste ich dann auch noch freiwillig aufgeben und kündigen. Und das hat mir wirklich den Boden unter den Füßen weggerissen. Dadurch, dass ich mich vollkommen damit identifiziert hatte, war ich danach buchstäblich ein Niemand für mich in meiner Wahrnehmung. Und das war der Schlüssel, weil ich habe zum ersten Mal, konnte ich mich nicht mehr an irgendetwas anhaften. Davor in der Jugend habe ich das am Leistungssport gemacht, davor wiederum noch an der Schule, an schulischer Leistung, nachher an diesem Karriereleben, Geld verdienen und all das. Und dadurch, dass ich dann für mich kurzzeitig das hatte, was ich immer wollte, genügend Geld, eine tolle Karriere und all das. Und das wurde mir quasi, oder ich musste es sogar freiwillig weggeben. Und das war so ein Schlag. Und ich hatte kein Identifikationsmaterial mehr. Und ich war in einem tiefen Loch, stand vor einer riesigen Wand. Und da hat das Schreiben dann zu mir gefunden. Und ich glaube deswegen, weil ich in diesem Moment niemand war und nicht mehr versucht habe, irgendwelche Anforderungen von außen zu erfüllen. Ganz unspektakulär. Das ist jetzt die schöne Beschreibung. Die unspektakuläre Beschreibung war dann, ich hatte schon als Content Producer bei dem vorigen Job, musste ich teilweise Werbetexte mal schreiben. Und habe da dann, also ich hatte nie wirklich viel mit Schreiben am Hut, damals im Deutschunterricht immer nur mittelmäßig. Ich selbst bin kein Leser, also das Thema Schreiben war nie in meiner Welt. Habe dann aber aufgrund dieser Werbetexte schon die Rückmeldung bekommen, hey, du schreibst eigentlich ganz gut. Und ich habe dann auch schon gemerkt, es macht mir auch ein bisschen Spaß. Und deswegen hatte ich das Schreiben dann noch grob im Hinterkopf und dann habe ich mich etwas mehr damit befasst. Habe dann auch mal etwas anderes als Werbetexte geschrieben, sondern frei rausgeschrieben und habe dann mit jedem Wort, was ich mehr geschrieben habe, gemerkt, wie sehr ich das liebe. Und habe es dann einfach mal ausprobiert. Und ich glaube, wichtig für mich war auch noch, ich kann es nicht genug betonen, auch wenn das jetzt vielleicht irgendwie banal klingt oder so, aber das größte Thema für mich all die Jahre davor war Geld verdienen. Für mich hatte Geld den mit Abstand größten Stellenwert, weil ich so einen extremen Mangel in mir hatte von meiner Kindheit. Und alles, was ich gemacht habe, zielte nur darauf ab, Geld zu verdienen. Wenn ich irgendwas gemacht habe, was nicht darauf abzielte, war es für mich relativ sinnlos. Und ich habe dann, nachdem ich diesen Job kündigen musste und mit dem Schreiben langsam angefangen habe, wirklich das erste Mal seit meiner Jugend dieses Thema Geld verdienen losgelassen. Ich wollte dann ein Buch schreiben und ich hatte auch schon den Wunsch, im besten Fall irgendwann mal davon leben zu können, so zumindest meine Existenz sichern zu können. Aber alles darüber hinaus war mir vollkommen egal. Und das klingt jetzt so einfach, aber das war damals für mich gar nicht einfach und gar nicht selbstverständlich. Und ich glaube, weil ich dieses Thema abgelegt habe, ist dann irgendwie auch der Knoten geplatzt.
Ja. Du hast in einem Vortrag auch mal so schön erzählt, wie das ist mit der Raupe, die dann einfach mal loslässt und dann plötzlich getragen wird und zum Schmetterling wird. Mhm. Das sind so ganz, ganz spannende, ganz tiefe, intensive Momente im Leben, wo man merkt, dass das eine funktioniert überhaupt nicht mehr, aber das Neue ist noch nicht richtig sichtbar. Mhm. Und so diese Ängste und dieser Schmerz, mit denen man dann so konfrontiert ist, auch aushalten zu können, weil man ja eben nicht weiß, was kommt. Ich glaube, eine unserer größten Ängste ist auch, dass wir einfach nicht wissen, was kommt, oder? Wie siehst du das?
Absolut. Ich glaube, das ist die größte Angst, die in der Theorie irgendwie am einfachsten loszulassen ist, weil sie eben nicht konkret ist. Es steht nicht jemand vor uns, der unser Leben bedroht oder ähnliches. auf der anderen Seite aber auch in der Praxis eben am schwierigsten loszulassen ist, weil unser Kopf, unser rationales System aufgrund des konzeptionellen Mechanismus dahinter einfach darauf geprägt ist, unser auch psychisches Überleben zu sichern. Und das ist grundsätzlich immer sehr ungesichert, wenn da etwas wartet, was wir nicht berechnen können. Nichtsdestotrotz sich dieser Angst hinzugeben beziehungsweise sie anzunehmen. Man muss, ich glaube, es ist auch eher kontraproduktiv, zu versuchen, sie zu manipulieren, zu verändern, sondern ich glaube, es geht in der Regel vielmehr darum, sie einfach erstmal anzusehen. Und oftmals dann in einem Prozess löst sie sich von ganz alleine. Und ich glaube, hinter dieser Angst, in diesem Ungewissen, da warten dann die wirklichen Wunder. Und ja, so war es bei mir auch. Also ich hatte damals, obwohl ich auch heute noch, auch heute ist noch eins meiner Grundthemen, existenzielle Angst, auch teilweise finanzielle Angst, obwohl alles in Ordnung ist, aber es wurde einfach reingeimpft in meiner Kindheit. Und damals, als ich dann diesen Job aufgegeben hatte, ich hatte keine großen Ersparnisse. Ich hatte vielleicht 1, 2, maximal 3.000 Euro oder so auf dem Konto. Ich hatte aber Fixkosten, wie wir alle. Ich hatte eine Miete zu bezahlen, all das. Und dann ist dieses Geld sehr schnell weg. Und andererseits war jetzt mein neuer Plan, dem ich auch nachgehen musste, weil dieser Ruf in mir so stark war, jetzt ein Buch zu schreiben. Aber ein Buch schreibt sich nun mal auch nicht in 2 Tagen. Und es war ein extremer, insbesondere für mich mit diesem Hintergrund, ein extremer Druck. Und es war dieses vollkommen ins Ungewisse, weil wie wahrscheinlich ist das, dass jemand, der nie wirklich was mit Schreiben am Hut hatte, einfach mal denkt, hey, ich bin jetzt ein Autor, ich schreibe jetzt ein Buch und ich werde schon viele Leute damit erreichen, was ich nicht...
Darf man einen Verlag finden, ne?
Es war im Selbstverlag am Anfang.
Ah, ja.
Nichtsdestotrotz war es eigentlich rational betrachtet zum Scheitern verurteilt. Ich hätte das nicht, also wenn ich mich meiner Vernunft hingegeben hätte, hätte ich das niemals so machen dürfen. Es war vollkommen unvernünftig. Und ich habe auch viel Gegenwind von außen bekommen. Nichtsdestotrotz hat mich das Schreiben, und das kann für jeden eine andere Leidenschaft sein, und irgendwann zeigt sie sich, aber wahrscheinlich dann, wenn wir es am wenigsten erwarten. Ich musste mich dem einfach hingeben, weil der Ruf so stark war. Und ja, irgendwie ist dann alles entgegen aller rationalen, vernünftigen Erwartungen, hat sich alles ganz anders gewendet. Und wenn ich jetzt die letzten 3 Jahre betrachte in tiefer Dankbarkeit, dann war das wie ein Märchen, etwas, für das ich nicht dankbarer sein könnte. Und das war nur möglich, weil ich zum Glück den Mut hatte, zumindest in einem kurzen Moment etwas vollkommen Irrationales zu machen, Unvernünftiges, meine Komfortzone zu verlassen, mich in dieses Ungewisse zu wagen. Und ich bin ganz, ganz, ganz fest davon überzeugt, dass das für jeden Menschen genauso gilt, dass diese Wunder hinter der Komfortzone warten, genau inmitten dem, was wir nicht sehen können, was eben ungewiss ist.
In diesem Sinne, ich finde, das hast du so schön gesagt. Jetzt ist es rund. Danke ich dir ganz herzlich für dieses tolle Interview, lieber Fabian.
Sehr gerne. Danke, dass ich bei dir und bei euch sein durfte.